Heute vor genau 40 Jahren trat der vom Schah eingesetzte Ministerpräsident Shapur Bakhtiar zurück. Die alte Ordnung brach endgültig zusammen. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diese Zeit und an die ersten Jahre dieser Islamischen Republik?
Ich erinnere mich sehr wohl an diesen einen Tag, an dem der Revolutionsführer zurückkam. Das war vor 10 Tagen, vor 40 Jahren. Da gab es eine unglaubliche Euphorie in unserer Familie. Und wir waren nicht die Einzigen. Alle wollten die Revolution, gerade spätestens nachdem auf Demonstranten geschossen worden war, bei den Protesten wollte niemand mehr das alte Regime behalten. Sehr viele Leute hatten sehr viele Erwartungen, sind bitter enttäuscht worden.
Ja, auch Sie, Ihre Familie und Sie haben Ihr Geburtsland dann verlassen, da waren Sie 13. Wie sehen Sie den Iran heute?
Es ist ein Land großer Ambivalenzen. Es gibt auf der einen Seite großes Unrecht im System, es gibt massive Menschenrechtsverletzungen, es gibt eine sehr aggressive Regionalpolitik des Landes. Und auf der anderen Seite hat die Revolution ja auch vor allem Bildung gebracht auf eine Art und Weise und für Schichten, wie es vorher nicht gegeben hat. Wir haben eine unglaublich starke Alphabetisierungsrate für ein Land, das vor 40 Jahren noch massiv Entwicklungsland war. Damals waren es bei unter 50% der Leute, die lesen und schreiben konnten. Heute sind wir bei weit über 90. Und vor allem haben wir haufenweise Frauen, die an den Universitäten studiert haben. Und diese Leute wollen was. Die wollen nicht einfach auf Dauer zugucken, wie sie vorbestimmt werden, wie sie bevormundet werden und wie ihr Leben determiniert wird.
40 Jahre danach, heute haben die USA unter Trump das Atomabkommen aufgekündigt, neue Sanktionen in Gang gesetzt. Die wollen Deutschland und andere EU-Staaten mit einer Zweckgesellschaft für die Finanzierung von Iran-Geschäften umgehen. Versprechen Sie sich davon einen Erfolg?
Ich hoffe sehr, dass wir das Atomabkommen erhalten können. Iran ist, wie gesagt, in der Menschenrechtsfrage, in der Frage von Raketenprogrammen, in der zahlreichen Drohungen, die es gegeben hat, dem Staat Israel und dessen Existenz gegenüber und in der Regionalpolitik alles ein einfacher Akteur. Aber auf der anderen Seite ist das Atomabkommen im Kern dafür da, damit genau dieser Akteur, mit dem wir sehr viele Probleme haben, sich nicht nuklear bewaffnen kann, sodass das Atomabkommen dringend unser Interesse ist in Europa. Und eigentlich ist es auch, dass der Amerikaner, auch wenn die Trump-Administration das zurzeit nicht verstehen will, sodass ich sehr hoffe, dass wir das Atomabkommen erhalten können, ohne dass wir die anderen Kritikpunkte aussparen.
Wo Sie das gerade aber ansprechen, mit dem, was der Iran einnimmt, finanziert er ja seine aggressive Außenpolitik, während die wirtschaftliche Lage im Land schlecht ist. Besteht da nicht geradezu eine Verpflichtung, den Geldhahn zuzudrehen?
Es ist richtig, dass einiges an Geld durch das Abkommen in Iran rein ist. Und es ist auch richtig, dass viel zu vieles von dem Geld ausgegeben wurde. Beispielsweise für den Syrien-Feldzug des Landes, was im Iran im Übrigen mittlerweile alles andere als populär ist. Es gibt sehr viele Demonstranten für die soziale Frage gegen Arbeitslosigkeit und Korruption und die Leute bemängeln genau, dass das Geld in Syrien ausgegeben wird oder in Libanon und nicht im eigenen Land. Aber auf der anderen Seite ist die Wahl gewesen zwischen einem aggressiven Regionalplayer oder einem aggressiven Regionalplayer mit einer Atombombe. Und da würde ich doch massiv dazu raten, dass man zumindest kurzfristig versucht, den ersten anzustreben und versuchen zu verhindern, dass der Iran eine Bombe bekommt, auch vor dem Hintergrund, dass wenn der Iran die Bombe bekommt, man relativ sicher sein kann, dass in großer Geschwindigkeit Staaten wie Saudi-Arabien oder vielleicht aber auch die Türkei versuchen werden, die Atombombe zu bekommen. Das wäre eine Nuklearisierung des Nahen Ostens, das wäre ein Albtraum auch für uns in Europa.
Sehen Sie denn bei der Führung in Teheran überhaupt ein Interesse, sich auch auf Diskussionen beispielsweise über Menschenrechte oder über eben diese regionale Machtpolitik einzulassen? Stattdessen werden ja neue Raketen vorgestellt, selbst mit dem Ende des Atomdeals gedroht, falls die EU den Handel nicht rettet.
Nein, es ist zweifelsohne so, dass die Lust auf der anderen Seite am eigenen Verhalten etwas zu ändern nicht besonders groß ist. Aber wir haben ja Druckmittel. Die Iraner sind ja darauf angewiesen, dass wir miteinander kooperieren im wirtschaftlichen Bereich. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man sehr klar und deutlich macht, dass das Atomabkommen für uns etwas ist, was wir dringend erhalten wollen. Aber dass es nicht dazu führt, dass wir uns selbst einen Maulkorb verpassen bei den anderen Fragen, bei den Menschenrechten und bei der Frage Syrien, Israel oder eben auch Libanon.
Wie muss denn Europa dann seine Iran-Politik gestalten, neben dem Erhalt des Atomabkommens?
Es ist wichtig, dass wir eine klare Sprache finden in den kritischen Fragen, aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir es jetzt nicht mit einem strategischen Partner zu tun haben, es nicht um eine Liebeshochzeit geht mit dem Iran, aber gleichzeitig auch verstehen müssen, dass die Iraner sehr vieles, was sie tun, in einer gegenseitigen Paranoia mit Saudi-Arabien machen. Saudi-Arabien ist auf andere Art und Weise auch ein ganz, ganz schwieriges Land mit einer schlechten Bilanz in den Menschenrechten, in der Regionalpolitik auch. Nur sind sie in anderen Staaten die Hauptverantwortlichen für die Misere, beispielsweise in Jemen oder in Bahrain. Und da gilt es, dass wir sowas wie eine strategische Äquidistanz behalten und erhalten, und heißt, dass wir die gleiche Distanz haben zu beiden Staaten, auch wenn wir mit beiden in zahlreichen Arbeitsfeldern sprechen und kooperieren müssen. Stichwort Afghanistan beispielsweise. Wir werden Afghanistan ohne die Hilfe der Iraner nicht befrieden können.
Herr Noripur, letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Trumps Botschafter in Berlin, Mr. Grinnell, hat ja einmal mehr davor gewarnt, Sanktionen zu umgehen. Wie sollte man in Berlin, Paris und London damit umgehen?
Mit einer sehr klaren Antwort unseren amerikanischen Freunden gegenüber. Grinnell hat gesagt, er würde davor warnen, die amerikanische Politik zu missachten. Ich kann nur sagen, es gibt keine Missachtung, es gibt nur eine europäische Ignoranz auf die Missachtung der europäischen Interessen durch die USA. Und wenn es um die Nuklearisierung unserer Nachbarschaftsregion geht, dann können wir leider nicht einfach spaßig da sitzen und zu gucken, wie die Amerikaner die gesamte Bemühungen der letzten Jahrzehnte zerstören.